Geschichte vorneweg, die ich diese Woche in einem Losungsbuch gelesen habe. Ein älterer Herr, schon im Metallzeitalter, Silber im Haar, Gold im Mund, Blei in den Knien, versuchte vergeblich mit seinem großen Auto in eine kleine Parklücke zu kommen. Er probierte es vorwärts, dann rückwärts, aber der Wagen war zu groß, die Lücke zu klein. Da kommt ein junger Kerl mit einem schnittigen Sportwagen, saust in die Lücke, steigt aus und sagt zu dem alten Herrn: "Jung und flott muss man sein." Im älteren Herrn beginnt es zu kochen. Er steigt in seinen Wagen, fährt dem Sportwagen in der Lücke voll in die Seite, steigt aus und sagt bissig: "Alt und reich muss man sein." Ist jetzt nicht unbedingt eine Dienstanweisung für heute Morgen für uns alle. Jeder hat seine Gaben. Jung und flott sein ist schön, alt und reich sein ist doch wunderbar. Jugend und Kraft, Alter und Erfahrung, Wissen und Besitz, Tüchtigkeit und Erfolg sind doch herrliche Gaben. Aber wenn wir sie als Waffen gegeneinander verwenden, gibt es immer Schrott und es wird sehr teuer. Wenn wir aber unsere Gaben als Aufgaben einander verstehen, kann daraus eine wunderbare Bereicherung des Lebens erwachsen. So viel als Vorspann. Was hat das jetzt mit Fürbitte zu tun? Nun, ganz einfach. Ich glaube, Fürbitte ist auch eine der Gaben, die wir einsetzen sollen, die wir bekommen haben, diese Fähigkeit zur Fürbitte, füreinander einzustehen, damit etwas Gutes aus dem Gemeinen wird, aus dem Gemeinsamen. In dieser Bedeutung möchte ich dieses Wort jetzt gemein verstehen. So ist das Thema heute: stellvertretende Fürbitte verändert unser Leben. Der Predigttext dazu, für die, die mitlesen wollen, 2. Mose 32, 7 bis 14. 2. Mose 32, 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose: "Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich einen Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: 'Das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben.'" Weiter sprach der Herr zu Mose: "Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen." Da versuchte Mose den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: "Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können: 'In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen?' Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: 'Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen.' Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte." Ein wunderbares Beispiel für Fürbitte, liebe Gemeinde. Wie es wohl ausgesehen mag, haben mag dieses goldene Kalb. Ich hatte bei meiner Großmutter eine Bibel, die ich mit Leidenschaft mir angeschaut habe, selbst als ich noch gar nicht lesen konnte, weil da immer Bilder drin waren. So schöne alte Stiche, Dürer und so Sachen. Und diese Bilder haben auch dieses goldene Kalb dargestellt. Ein Sockel, auf dem so ein metallenes Kalb, ein goldenes Kalb abgebildet war. Eigentlich war es wohl eher etwas Kräftigeres, ein Stier, ein Stiergott als Götzenbild, so wie es in den Nachbarvölkern ja eben auch im Baalskult verehrt worden war, so wie das damals so üblich war in der Umgebung Israels. Ein Symbol für Fruchtbarkeit, Kraft und Stärke. Und so möchte ich jetzt mal im ersten Teil dieser Predigt auf das Volk eingehen. Das Volk Israel betrachten, das Volk Gottes im Alten Bund. Wie hatte es dazu kommen können? Wie konnte Israel so schnell seinen Gott, den lebendigen Gott, den es ja in so vielen Dingen erfahren hat, vergessen? Ich denke, es hängt mit der Geschichte des Volkes zusammen, mit der Geschichte des Auszugs aus der Gefangenschaft in Ägypten. Wir kennen alle diese Aufforderung an Mose, sein Volk herauszuführen, an die Plagen vom Pharao, bis er dann endlich doch nachgegeben hat. Dann dieser Auszug in Nacht und Nebel, der Zug ans Rote Meer, die Ägypter, die sich anders besonnen hatten von hinten, die das Volk wieder einsammeln wollten für Sklaverei. Der Durchzug durchs Rote Meer, der trockenen Fußes dank Gottes Hilfe durchs Rote Meer geschehen konnte, dann die Ägypter, die ins Meer hinterhergeritten sind mit Ross und Reiter und da drin umgekommen sind. Dann die Wüstenwanderung bis zum Sinai. Es war eigentlich eine Geschichte der großen Erfahrungen mit Gott, aber wie das so ist, und das kennen wir von uns selber, Erfahrungen mit Gott machen wir auch. Aber ganz schnell vergessen wir es ja auch wieder. Wenn der Alltag einkehrt, wenn etwas Sorgenvolles, etwas Bedrohliches über uns hereinbricht, dann geht das ganz schnell, dass wir das, was wir eigentlich wissen müssten, in den Hintergrund rücken lassen. Es lag ja schon so lange zurück. Und jetzt war Mose ihr Anführer auf dem Berg Sinai, um mit Gott zu reden. Und sie saßen da führerlos am Fuß des Berges und warteten. Und warten ist etwas ganz Schlimmes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Warten ist nicht angenehm und nichts geschieht. Kein Zeichen, keine Nachricht, keine SMS vom Berg. Es ist alles in Ordnung, ich komme gleich. WhatsApp gab es noch nicht. Gott blieb stumm. Stellen wir uns das mal so richtig bildlich vor. Wir müssten warten. Warten. Zum Beispiel auf Gottes Eingreifen in einem ganz konkreten Fall. Eilig ist dieser Fall natürlich, weil er betrifft ja uns selber. Einen Tag müssen wir warten, 2 Tage, 3, 4, 5, 6, 7 Tage, ohne Anweisung, ohne Leitung. Wie würden wir reagieren? Müssen die Israeliten vielleicht ihren Führer Mose schon abschreiben? Lebt er überhaupt noch? Vielleicht ist er irgendwo abgestürzt. Der Berg ist steinig, steil, trocken, heiß. Das ist ja ein Gebirge in der Wüste. Solche Situationen halten auch fromme Menschen auf Dauer nicht gut aus. Ohne konkrete Hoffnung leben zu müssen, ohne Sinn und ohne Ziel. Jedenfalls haben es die Israeliten damals nicht mehr ausgehalten. Und so sagten sie zueinander, allein schaffen wir es nicht, wir brauchen einen neuen Führer. Ein Vorbild, ein Gott, der sichtbar vor uns hergeht. Und schließlich, alle anderen Völker um uns herum machen es ja ganz genauso. Und was alle machen, kann nicht so falsch sein. Aus der Erfahrung der anderen Menschen zu lernen, ist ja eigentlich was Positives. Aber in diesem Fall sicher nicht. Und so machten sie sich ans Werk. Taten das, was sie sich vorgenommen hatten, sammelten Ketten und Ohrringe und goldenes Geschmeide und erbauten sich ein goldenes Kalb. Das wird eingesammelt. Sie haben viel geopfert und investiert, ihren wertvollsten Besitz, dieses Edelmetall, ist dann eingeschmolzen worden und gegossen worden in eine Form. Und so hatten sie ihr goldenes Kalb. Und dann kommt etwas, ich habe das selber gar nicht gewusst, dass das auch in dem Psalm steht. Psalm 126 steht dann dieses wunderbare Wort. Und sie verwandelten damit die Herrlichkeit Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sehr drastisch, aber auch sehr deutlich und sehr eindrucksvoll. Heute würden wir natürlich sagen, das ist eine ganz primitive Geschichte. Wir würden ja ganz anders reagieren. Wieder Menschen das Bild eines Stieres anbeten und um dieses Götzenbild herum tanzen. Der Form nach sicher eine uns sehr fremde Geschichte. Dem Inhalt nach aber doch nicht so ganz fremd, sondern uns möglicherweise durchaus vertraut. Denn was symbolisiert eigentlich solch ein falscher Gott, solch ein Kalb oder ein Stier? Es symbolisiert Kraft, Macht, Fruchtbarkeit, Erfolg. Alle diese Dinge spielen ja bei uns durchaus auch eine ganz große Rolle. Der Kult der Macht, die Anbetung der Stärke, das kennen wir doch auch in moderner Form aus unserem Leben. Immer größer, immer weiter, immer mehr. Autos mit höherer PS-Zahl, ich bin mittlerweile bei 155 angelangt. Karriere machen, Geld scheffeln, etwas darstellen, aus der Masse herausragen. Solche und ähnliche Gedanken haben wir doch durchaus auch manchmal. Und ich weiß nicht, wer von euch sich wirklich davon freisprechen kann. Anders gesagt, in den Niederungen unseres Lebens, wenn der Glaube schwach geworden ist, wenn wir Gott nicht mehr hören und erkennen können, dann gewinnen auch durchaus in unserem Leben die Versuchungen des Geldes und der Macht nur zu leicht Gewalt über uns. Aber so als fromme Christen, wir sitzen ja hier ziemlich regelmäßig sonntags zusammen und hören ganz viele Predigten und so weisen wir sowas alles ganz weit von uns weg. Fremde Götter anbieten kommt ja für uns nicht in Frage, das geht ja gar nicht. Dann wollen wir schon eher sein, so wie der Mose. Das ist doch vorbildlich. Dieser Mose, der geht auf den Berg. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Mose. Mose sitzt also auf dem Berg oben oder steht da, wir wissen es nicht, und bekommt eigentlich gar nichts mit von dem, was da unten passiert. Er ist ins Gespräch vertieft mit seinem Gott. Eine wunderbare Situation. Ihm ist im Moment nur Gottes Gegenwart wichtig. Und deshalb nimmt er sich auch Zeit dafür. Deshalb geht er auf den Berg, an einen einsamen Ort, wo er ungestört mit Gott reden kann. Und wenn wir uns jetzt wirklich nochmal überlegen, so 7 Tage auf einem Berg mit Gott allein, ehrlich gesagt, ich hätte mir einen dicken Proviantrucksack mitgenommen. Ich weiß, bei Mose steht davon nichts. Ich weiß nicht, ob er überhaupt gegessen und getrunken hat. Aber es wird ihm überhaupt nicht wichtig gewesen sein in dieser Zeit, weil Gott ist da. Und wenn Gott so unmittelbar nah an einem ist, fehlt einem sonst so gar nichts. Jetzt in diese Idylle, und ich meine das durchaus positiv jetzt in diesem Sinne, es ist eine Situation, die eigentlich besser gar nicht sein kann, da schlägt jetzt etwas ein wie ein Blitz. Da muss er nun erfahren, und Gott selbst redet so zu ihm, dass Israel abgefallen war von seinem Gott. Dass Israel in seiner Abwesenheit ein Götzenbild geschaffen hat, einen sichtbaren Gott. Einen Gott zum Anfassen, einen starken und vorzeigbaren Gott. Einen Gott, der sie nun von Sieg zu Sieg führen sollte, so wie man sich das so im Altertum vorgestellt hat. Und nach all dem, was Mose mit seinem Volk schon erlebt hat und erlitten hatte, wir erinnern uns vielleicht an dieses Murren, darüber motzen, dass zu wenig zu essen und zu trinken da ist. Und diese Fleischköpfe Ägyptens, was war das doch so lecker? Wüstenwanderungen. Nach all dem war es jetzt wirklich nicht genug. War das Maß nicht jetzt wirklich voll? Ja, sogar mehr als voll? So sagt es doch jedenfalls Gott selbst. Es reicht. Es ist ein halsstarriges Volk. Ich habe genug von ihnen. Ich will ein Ende machen mit ihnen. Und mit dir, Mose, aber nur mit dir mache ich einen neuen Anfang. Ist das nicht ein tolles Angebot? So dieses Gefühl, ich bin's, mit dem Gott neu anfangen will und die anderen schreibt er alle ab. Nur ich. Überlass doch Mose dieses sündige und abtrünnige Volk sich selbst und seinem Gericht und fang neu an als ein wahrhaft heiliges Volk. Und wenn man mal so in die Geschichte reinguckt, ich habe manchmal den Eindruck, im Lauf der Jahrhunderte haben sich viele immer wieder auf solch ein Angebot eingelassen, haben sich von der großen Zahl der sündigen und fehlerhaften Leute im Volk Gottes und der Gemeinde Jesu getrennt. Einmal, zweimal, dreimal, immer wieder. Und dann wurden dabei immer weniger, immer einsamere Menschen. Mose hätte ja sagen können, ihr seid sündig, ihr lieben Israeliten, ich nicht. Er hätte sagen können, ich habe die Wahrheit erkannt, ihr nicht. Ich suche Gott von ganzem Herzen, ihr macht euch ein goldenes Kalb. Ich gründe jetzt meine eigene Gemeinde, eine richtige Gemeinde, eine Gemeinde, die Gott wohlgefällt. Und natürlich auch ein bisschen eine Gemeinde des Mose, weil ich bin ja vorbildlich und deshalb ist Gott mit uns. Ich weiß nicht, ich kann so eine Versuchung nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch ginge an so einer Stelle. Nur Mose handelt nicht so. Mose trennt sich nicht von seinem Volk. Ganz im Gegenteil, Mose steht zu seinem Volk, trotz dessen Schuld und Versagen. Mose hält zu seinem Volk und betet für sein Volk. Und damit bin ich bei Teil 3 und dem wichtigsten Teil. Mit ganzer Kraft fleht er Gott an und erinnert ihn an all das Gute, das er diesem Volk getan hat. Erinnert ihn an seine Verheißungen, die er einmal den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob, hier wird der Name Israel genannt, als Ehrenname gegeben hat. Nein, Mose sagt nicht, Gott, das ist eine tolle Idee, mit meinen Nachkommen ein neues Volk aufzubauen? Nein, er bleibt im Gespräch mit Gott und in der Fürbitte für sein Volk, trotz aller Enttäuschungen und Verwundungen. Er gibt sein Volk nicht auf und er bewegt mit seinem Gebet Gottes Sinn und Gottes Herz und Gottes Arm. Das ist ein ganz leicht gesprochener Satz, aber den müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Mose bewegt mit seinem Gebet Gottes Sinn, Gottes Herz und Gottes Arm. Mose, Fürbitter auf dem Berg Sinai, schließt Gottes Herz auf für sein Volk. Und ich denke, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft aus diesem Bibeltext auch für uns. Auch unsere Fürbitte für andere kann Herzen aufschließen. Bei mir selbst, bei anderen Menschen und auch bei Gott. Nochmal, Fürbitte kann Herzen aufschließen. Bei mir selbst, bei anderen Menschen und auch bei Gott. Vielleicht auch gerade in dieser Reihenfolge. Stellvertretende Fürbitte ist wahrscheinlich oder vielleicht sicherlich die wichtigste Grundlage und Unterstützung für unser Miteinander in der Familie, in der Gemeinde, vor allem im Blick auf Schwestern und Brüder in Entscheidungen oder Krisensituationen. Es wirkt sich ganz sicher in einer Familie aus, wenn wir dort miteinander, vielleicht nur kurz, aber regelmäßig, miteinander und füreinander beten, wenn unsere Kinder und wir als Eheleute voneinander wissen, dass wir für die anderen einstehen im Gebet. An dieser Stelle fielen mir natürlich sofort schlagartig Dinge ein, die in letzter Zeit auch hier passiert sind. Ihr habt ja auch die Mails gekriegt, Philipp Mauer, mit seinem Anliegen, dass wir für die Arbeit vom Lifeliner, heißt er, ne? Diesen Truck, der die Jugendlichen aufsucht, wo so viel passiert im Moment, beten, weil da kommen die Krisen, da kommen die Anfechtungen, die Kinder werden krank, da werden auf einmal ganz andere Sorgen aufgetan, die eigentlich ablenken wollen. Wir können dafür einstehen in der Fürbitte. Wir haben in dieser Woche für Kranke hier gebetet, im Gottesdienstraum, haben die Hände aufgelegt nach Jakobus 5, Fürbitte. Für Christen ist das lebensentscheidend, dass sie wichtige Entscheidungen wie Freundschaft, Liebe, Ehe, Ausbildung, Beruf, und das gilt nicht nur für junge Leute, das gilt auch für Ältere, nicht aus dem Bauch heraus treffen müssen. Und auch nicht aufgrund allein finanzieller Erwägungen, sondern getragen von der stellvertretenden Fürbitte der anderen aus einem intensiven Fragen nach Gottes Absichten und Gottes Führung. Es gab vor einiger Zeit mal diese Bewegung der Jugendlichen, diese Armbändchen, What would Jesus do? Was will Gott von mir? Was will er für mich, damit mein Leben gelingt? Und das sollten sich nicht nur junge Leute fragen. Das können wir für andere im Gebet mit einschließen. Und dafür können wir füreinander einstehen, dass uns das gelingt. In der Gemeinde und darüber hinaus werden wir miteinander anders umgehen, wenn wir nicht so viel gedankenlos über andere daherreden, sondern vielmehr füreinander einstehen, im Gebet vor Gott. Gerade auch im Hinblick auf Menschen am Rande, auf Menschen, die vielleicht versagt haben und gescheitert sind in ihrem Leben, für die wir aber von Gott dennoch eine neue Chance erbitten. Mal ganz ehrlich, wer von uns hat noch nicht versagt? Wer von uns hat noch nicht selbst schon oder schon oft diese zweite, dritte, vierte, fünfte Chance benötigt? Es ist wahr, Menschen lassen sich zum Guten hin bewegen durchs Gebet. Thomas hat mir im Vorhinein zu diesem Gottesdienst vorhin erzählt, dass er dieses Beispiel von Gorbatschows Großmutter bringen wollte. An dieser Stelle habe ich das Beispiel von Gorbatschows Großmutter in meinem Text. Da bittet jemand und die Welt bewegt sich. Das hat sie sicher nicht erwartet, dass das so passiert. Aber es kann passieren. Fürbitte hat eine gewaltige Kraft, wenn wir damit Gottes Arm bewegen. Und es ist wahr, Gott lässt sich zum Guten hin bewegen durchs Gebet. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist kein erstarrter, lebloser Gott, der unbeweglich und unbeirrt an einmal gefassten Plänen festhält und teilnahmslos wie ein Zuschauer einfach nur dem Lauf der Weltgeschichte zuschauen würde. Nein, unser Gott ist ein lebendiger Gott, der die Sünde vergibt und der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Singen wir vielleicht auch gleich. Der sich sein Unheil, sein Gericht gereuen lässt und dessen Herz und dessen Arm zum Guten und zur Barmherzigkeit hin bewegt werden können. Und es gibt halt ein wunderschönes Beispiel, Jesus betet für seine Jünger. Und ich lese euch das mal vor, weil ich finde das so genial. Es ist ein längerer Text, aber vielleicht habt ihr so viel Zeit. Johannes 17, Vers 9 und folgende. Da betet Jesus zu seinem Vater für die Jünger. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was meines, ist dein, und was deines, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Das sind Worte, die muss man sich wahrscheinlich ganz, ganz lange auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich finde das großartig, wie Jesus für uns, seine Jünger, eintritt vor dem himmlischen Vater. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Und manche Leute mögen vielleicht fragen, was hat denn Jesus gemacht, seit er im Himmel ist? Hat er denn überhaupt noch einen Job gehabt? Ist ja alles, was er hier auf der Erde zu tun hatte, war ja erledigt. Hat er nur einfach abzuwarten und im Grund nichts zu tun? Nein. Jesus betet so, wie wir es eben hier gelesen haben. Er betet weiter für uns. Jesus redet über uns mit seinem Vater. Jesus tritt für uns ein. Und irgendwann wird er sogar mal, wenn das letzte Gericht kommen wird, uns durch das Gericht durchwinken, weil er sagt, die stehen im Buch des Lebens, die brauchen nicht vors Gericht. Ich finde das großartig, dass wir das wissen dürfen. Nicht nur Mose betet für sein Volk, auch Jesus betet für sein Volk, für uns. Welch ein Trost und welche Hoffnung. Fürbitte füreinander ist ein Auftrag für jeden von uns, weil Jesus das auch getan hat, für uns gebetet. Und so können wir einander dienen mit den Gaben, die wir haben. Das war übrigens der Text vor diesem kleinen Abschnitt, den ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe. Ich weiß nicht, kommt dies jetzt auf die Schnelle? Da heißt der, die Einführung zu diesem Text mit dem Autofahrer, den beiden, dienet einander mit den guten Gaben, die ihr erhalten habt, als Haushalter Gottes. Übrigens ein wunderschöner Trautext, finde ich. Ja, damit schließe ich diese Predigt und ich wünsche mir, dass wir das wirklich üben. Vielleicht sogar noch in diesem Gottesdienst üben, füreinander zu beten. Vielleicht gibt es auch Leute, die Anliegen haben, die noch vortragen können, dass wir das miteinander dann im Gebet vor Gott bringen können. Amen. Ja.